WWU-Cast. Wissen, Leben, Hören.
Keine Sorge, das soll im Folgenden kein Quiz, sondern tatsächlich ein Podcast werden, zu dem ich Sie sehr herzlich begrüße. Ich will dennoch die heutige Folge mit einer Frage beginnen. Wie nennt sich die Wissenschaft, die sich mit naturwissenschaftlichen und geisteswissenschaftlichen Methoden der Erforschung der kulturellen Entwicklung der Menschheit widmet? Na, alles klar? Viele von Ihnen, aber sicher nicht alle, werden sofort die Antwort wissen. Es handelt sich um die Archäologie. Und woran denken Sie eigentlich jetzt als nächstes, wenn Sie sich die Arbeit von Archäologen vorstellen sollen? Vielleicht geht es dann Ihnen so wie mir jetzt. Ans Ausgraben von Hinterlassenschaften, ans Buddeln. Sie merken schon, mein Wissen über die Archäologie ist stark limitiert und deswegen freue ich mich, erneut einen Fachmann zu unserem heutigen WWU-Podcast begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Jetzt aber zu meinem Gast, Professor Dr. Engelbert Winter. Herr Winter hat von 1979 bis 1984 Geschichte, Erziehungswissenschaft und Sport an der WWU studiert. 1987 hat er in den Fächern Alte Geschichte, Neuere Geschichte und Klassische Archäologie promoviert. 1996 folgte die Habilitation im Fach Alte Geschichte. Es folgten wiederum mehrere Lehrstuhlvertretungen, zum Beispiel an der Gesamthochschule in Wuppertal und an der Universität Hamburg, bevor er 2011 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Seminar für Alte Geschichte der WWU wurde. Viele Beobachter werden Herrn Winter vor allem als Mitarbeiter der 1968 gegründeten Forschungsstelle Asia Minor der WWU kennen, speziell als Leiter des sogenannten Dolice-Projektes. Die Arbeiten in Dolice im Süden der Türkei, unweit der Grenze zu Syrien, gibt es übrigens seit rund 25 Jahren. Es handelt sich um eines der am längsten von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekte. Ich freue mich sehr, dass wir heute mit Ihnen tief in die Geschichte und speziell in die Wissenschaft der Archäologie eintauchen können. Willkommen, Herr Winter.
Ja, vielen Dank für die Einladung und für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich auch auf das Gespräch.
Herr Winter, was denken Sie, wenn Sie von Laien wie mir hören, dass Archäologen vor allem buddeln? Ist das völlig richtig? Ist das Unsinn? Ist das ein Klischee? Wie bewerten Sie so etwas?
Nein, das ist kein Klischee, weil wir natürlich ausgraben und im Volksmund auch gerne buddeln gesagt wird. Insoweit trifft es aber schon, wenn man vom Terminus buddeln mal absieht, vielleicht doch einen Kern unserer Arbeit. Denn im Mittelpunkt unserer Ausgrabung steht natürlich das Ausgraben. Und das geschieht nicht mit schwerem Gerät, wie man sich vielleicht manchmal es denken könnte, sondern tatsächlich mit der Schaufel, mit der Spitzhacke und je sensibler die Bereiche werden, in denen wir arbeiten, mit noch feineren Materialien wie kleinen Spitzhacken oder kleinen Schaufeln oder kleinen Pinzetten.
Was fasziniert Sie ganz persönlich eigentlich an dieser Wissenschaft? Ich habe es ja schon geschildert, Sie machen das schon eine ganze Zeit lang. Was hat Sie von Anfang an fasziniert an der Archäologie oder was fasziniert Sie auch heute noch daran?
Also auf der einen Seite ist natürlich das Interesse, in vergangene Kulturen einzutauchen, sich damit zu beschäftigen, wie Alltagsleben in so weit zurückliegenden Epochen ausgesehen hat, welchen religiösen Phänomenen wir auf die Spur kommen können, Umweltfragen, also auch durchaus moderne Themen, die sich in diesen Epochen, die uns bis in die Antike zurückführen, interessieren. Das ist immer etwas gewesen, was von Anfang an mein Interesse an der Antike bestimmt hat. Ausgrabungen sind nochmal ein ganz besonderer Bereich. Ich hatte auch nie gedacht, dass ich damit so eng und über so lange Zeiträume in Berührung komme. Aber man erlebt ja sozusagen in jeder Grabung und manchmal an jedem Tag Unerwartetes und die Neugier, die damit verbunden ist, motiviert er natürlich auch, dann immer weiterzumachen, um diesen Dingen, die man auf der Spur hofft zu kommen, dann auch tatsächlich dann an Erkenntnissen was mitnehmen zu können. Mhm.
Wollten Sie oder wann reifte in Ihnen diese Idee, dass Sie Archäologe werden wollen? Ich habe vorgelesen, was Sie studiert haben. Da war ja auch zum Beispiel Sport dabei oder Erziehungswissenschaft. Wann kam für Sie persönlich der Schwenk dahin, jetzt will ich aber Archäologe werden und nicht Erziehungswissenschaftler oder Sportler?
Ja, wie so häufig im Leben gibt es natürlich Brüche mit Blick auf das ursprüngliche Ziel, das man mal verfolgt hat. Also in der Tat, ich hatte ursprünglich nach dem Abitur die Idee, mit den Fächern, die Sie genannt haben, in den Lehrberuf zu gehen, bin dann aber nach meinem ersten Studium dann in die von Ihnen schon erwähnte Forschungsstelle Asia Minor bekommen, wo das interdisziplinäre Arbeiten mit einem starken archäologischen Schwerpunkt immer im Mittelpunkt gestanden habe. Ich habe die Vorteile und die Perspektiven und die Möglichkeiten dieses Zusammenarbeiten zwischen Geschichte, Archäologien, aber auch anderen Natur- und Geisteswissenschaften erkannt. Und da die Forschungsstelle eine Institution ist, die auf dem Gebiet der Türkei, der heutigen Türkei, eben versucht, in diese antiken Kulturen hineinzutauchen, ist es mir gelungen, dort auch an einigen Projekten, damals noch als Promovierender, teilzunehmen. Und das sind so die ersten Schritte gewesen, die bei mir dann aber auch so ein großes Interesse, Begeisterung ausgelöst haben,
da hat's dann dass ich dann dabei gezündet. Was würden Sie heute sagen, was muss ein guter Archäologe an Fähigkeiten, an Qualifikationen mitbringen? Muss er besonders neugierig sein? Muss er beharrlich sein? Was würden Sie sagen, was sind so wesentliche Qualifikationen, um ein guter Archäologe zu werden?
Gut, auf der einen Seite ist es natürlich die Fachexpertise, die man haben muss, und für den Bereich der Ausgrabungen ist es auch die Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen, mit anderen Disziplinen zusammenzuarbeiten, denn heutige Ausgraben sind ein sehr komplexes Unterfangen, in dem sehr viele auch naturwissenschaftliche Disziplinen mitbeteiligt sind. Man muss also neugierig sein und Spaß haben, sich auch auf andere Disziplinen einzulassen, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um langfristig erfolgreich arbeiten zu können. Die Beharrlichkeit, gerade bei so Auslandsprojekten, ist natürlich schon ein wichtiger Punkt. Man hat auch immer wieder Rückschläge natürlich, die man hinzunehmen hat, und von denen sollte man sich nicht umwerfen lassen. Und der Erfolg, der dann auf der anderen Seite steht, motiviert natürlich dann auch weiterzumachen.
Ja. Ich habe schon erwähnt, dass seit mehr als 20 Jahren untersuchen Mitarbeiter der Forschungsstelle Asia Minor hier an der WWU die Überreste der antiken Stadt Dolichae. Wenn Sie uns mal alle 20 Jahre mit zurücknehmen oder 25 Jahre, wie kommt man zu solch einem Projekt? Hat da irgendjemand so eine Idee gehabt und dann beantragt man das? Oder kamen die türkischen Behörden auf Sie zu und sagten, Mensch, ihr seid doch da eine großartige Archäologentruppe in Münster, könnt ihr uns nicht helfen? Wie kam es damals zu diesem Projekt?
Die Forschungsstelle Asia Minor ist eine Institution, die seit 1968 an der WWU hier mit zahlreichen landeskundlichen Projekten in der Türkei tätig ist. Also eine lange Tradition, diese Institution auch hat. Und die Auseinandersetzung mit der Geschichte und Kultur des östlichen Anatoliens, insbesondere einer historischen antiken Kulturlandschaft am mittleren Euphrat gelegen, Kommagene, hat traditionell durch die Arbeiten des damaligen Gründers, des inzwischen verstorbenen Professor Friedrich Karl Dörner, eine lange Geschichte gehabt. Und da ich im Rahmen meiner Dissertation und anschließender einiger kleinerer Publikationen auch in diesem östlichen Kulturbereich tätig gewesen bin, ich habe mich immer mit dem Austauschprozessen gerne zwischen dem griechisch-römischen Kulturkreis und den weiter östlich gelegenen persisch-iranischen Kulturen beschäftigt, kam die Idee auf damals, nachdem es schon einige Projekte im Westen der Türkei gab, auch Ausgrabungsprojekte, doch wieder in dieser Tradition des Gründers der Forschungsstelle Friedrich Karl Dörners tätig zu werden. Und wir sind dann mit einem kleinen Projekt, ein Zwei-Mann-Unternehmen, dort 1997 hingefahren, ein kleinerer auch von der DFG, damals waren das noch D-Mark-Zeiten, finanzierter Survey, also der Versuch in dieser Region unter einer bestimmten Fragestellung, es waren damals religionshistorische Fragestellungen, nach Überresten religiöser Phänomene zu schauen. Und wir sind dann durch Zufall eher auch in diesen Ort Dolichae gekommen und hatten dort das Glück, ich erinnere mich an diesen Tag an sich noch wie heute, eine Felshöhle zu finden, die sich dann als ein Heiligtum, ein unterirdisches Heiligtum für den im gesamten Römischen Reich gut bekannten, stark verbreiteten Mysteriengott Mithras zu stoßen. Das war damals eine kleine Sensation, weil auf dem Boden der Türkei der Kult des Mithras bislang nicht nachgewiesen war. Und es somit das erste Mithräum, also eine Kultstätte für den Gott Mithras im östlichen Anatolien tatsächlich dann war. Und das war der Ausgangspunkt unserer Arbeiten, die jetzt 25 Jahre andauern. Hat sich viel verändert, auch mit unterschiedlichen Projekten, Fragestellungen. Aber wir sind an dem Ort geblieben.
Aber ich will nochmal an die Anfänge zurück. Ich stelle mir vor, Sie sagten gerade, mit zwei Personen sind Sie darunter. Man fragt sich als Laie, wie ich einer bin, wo fängt man denn dann an? Haben Sie irgendwie eine Karte gehabt und haben gesagt, ach komm, hier 5 Kilometer und dann nochmal 2 Kilometer nach Westen und dann setzen wir die Schippe an und fangen mal an zu buddeln?
Nee, zu dem Zeitpunkt haben wir noch überhaupt nicht gegraben, sondern es war tatsächlich nur ein Survey, der darauf ausgerichtet war, in dieser Region obertägig nach Befunden und Funden zu schauen. Wir hatten uns natürlich gut vorbereitet. Wir hatten ja auch damals, das war mein erster DFG-Antrag, den ich gestellt habe, entsprechend um eine Förderung bemüht. Es ging also darum, tatsächlich Orte aufzusuchen, von denen man wusste, dass sie in der Religionsgeschichte dieser hellenistisch-römischen Zeit eine Rolle gespielt haben. Und es war auch kein kleinflächiger, intensiver Survey, sondern schon der Versuch, in einem größeren Raum bestimmte Orte aufzusuchen.
Können Sie unseren Hörern mal kurz sagen, dieser Begriff Survey, nicht jeder wird den vielleicht kennen, was verstehen Sie genau darunter?
Survey ist die Begehung eines Raumes, das kann ein intensiver Survey sein, zum Beispiel, so wie wir es auch zurzeit machen, im Rahmen eines Stadtgrabungsprojektes, wie wir es machen, das sehr kleinflächig mit einer Gruppe nach einem bestimmten System Raum abgelaufen wird, um sehr systematisch, oberflächlich-tägig sichtbare Funde aufzunehmen.
Das heißt, Sie gehen da wirklich Meter für Meter und Sie haben ja jetzt gesagt, jetzt obertägig, das heißt, Sie gucken, was Sie dann über der Erde sehen und finden unter Umständen.
Genau, das ist bei
Meter für Meter.
Das ist bei einem solchen intensiven Survey, wie wir ihn gerade in dem aktuellen Stadtgrabungsprojekt machen, das seit 2015 läuft, wird es in dieser Form durchgeführt, weil man sich durch die Konzentration von Funden, das sind in der Regel auch Keramikscherben, versucht, entsprechende Auskünfte zu verschaffen, Erkenntnisse zu gewinnen über Siedlungskonzentrationen beispielsweise und vieles mehr. Was wir damals gemacht haben, Ende der 90er Jahre, 1997, war ein großflächiger Survey, der eher darauf abzielte, in dieser von mir genannten Kommagene bekannte Orte für die Religionsgeschichte, bekannte Orte aufzusuchen und dort in Kontakt mit der lokalen Bevölkerung diese Orte systematisch abzugehen, um nach Spuren antiker Religiosität geschaut zu haben.
Wenn Sie so einen Begriff wie großflächig verwenden, was heißt das dann für Sie? Sind das 3x3 Kilometer
oder wie muss man sich das vorstellen? Das waren damals wesentlich größere Räume. Ich sag mal, das war ein Kreis von circa 100 Kilometern, den wir dann aber nicht systematisch abgelaufen sind, sondern wo wir uns bestimmte Orte und umliegende Regionen näher angeschaut haben. Und einer dieser Orte war eben der Ort Dulieche, der uns seitdem nicht mehr losgelassen hat.
Da kommen wir gleich noch intensiv drauf zu sprechen. Jetzt stellt man sich das so vor, 1997, naja, gab es nicht schon vorher Archäologen, die sich dafür interessiert haben? Die haben noch nicht ernsthaft in der Türkei auf 2 Münsteraner gewartet, die endlich mal dieses Gebiet ablaufen, oder?
Ja, das ist richtig. Ich hatte ja gesagt, dass diese Landschaft Kommagene, die gerade für den späten Hellenismus, für das 2. und 1. Jahrhundert vor Christus herausragende Zeugnisse für den hellenistischen Herrscherkult hinterlassen hat, vielleicht etwas breiter in der Öffentlichkeit bekannt, der sogenannte Thron der Götter auf dem Nemrut-Dag, wo sich der bekannteste dieser späthellenistischen kommagenischen Herrscher ein monumentales Grabdenkmal gebaut hat mit faszinierenden Hinterlassenschaften, Götterstatuen, auch seine eigenen Statue in die zeigt, dass er sich versucht hat, in diesen Götterkosmos auch einzureihen. Aber die Aufmerksamkeit der Forschung, und auch Friedrich Karl Dörner hat vorwiegend im kommagenischen Raum in diesen Zentren des hellenistischen Herrscherkultes gearbeitet, hat sich immer wieder auf diese herausragenden Monumente konzentriert, weniger aber auf die etwas unbekannteren Orte jenseits dieses Herrscherkultes. Und das war unser Ansatz, zu einmal jenseits der großen, bekannten, auch heute noch von touristischen Reisen immer wieder frequentierten Zentren, die eben auch archäologisch hochinteressant sind, religionsgeschichtlich hochinteressant sind, zu schauen, was können wir vielleicht an Phänomenen eher gelebter Alltagsreligion auch finden. Also das ist der Ausgangspunkt gewesen, und damit hatten wir durchaus einen Punkt getroffen, der bislang in weiten Teilen der Forschung noch nicht so präsent gewesen ist.
Sie sprachen gerade, Herr Winter, davon, das war Ihr erstes DFG, Deutsches Forschungsgemeinschaftsprojekt, was von der DFG halt gefördert wurde. Was mich jetzt interessiert ist, Sie befanden sich ja oder befinden sich bei Ihren Grabungen auf dem Gebiet der Türkei. Wie muss man sich eigentlich die Zusammenarbeit mit der Regierung vorstellen? Gibt es eine solche Zusammenarbeit mit der Regierung in Ankara, oder ist das dann eher eine regional geprägte Regierung, die Ihnen dann die Erlaubnis erteilt und Sie auch überwacht, oder wie muss man sich das wiederum vorstellen?
Nein, das ist zentral geregelt. Sie können ohne eine entsprechende offizielle Erlaubnis der Autoritäten in Ankara, der zuständigen Behörden in Ankara, es gibt dort eine sogenannte Antikenverwaltung, die alle diese Dinge lenkt und organisiert, können Sie nicht in der Türkei arbeiten. Das ist ein Punkt, der sich bis auf den heutigen Tag nicht geändert hat. Es hat sich vieles in den 25 Jahren im Alltag geändert, auch durchaus, was die Zusammenarbeit mit Behörden vor Ort angeht. Aber diese zentrale Organisation, die ist, soweit ich mich auch von noch zurückerinnern kann, auch an Erzählungen aus vergangenen Zeiten vor mir, hat es von Anfang an diese Richtung gegeben, dass sie eine Erlaubnis offiziell beantragen müssen. Und im Rahmen dieses Antragsprozesses wird ihnen eine Erlaubnis gewährt. Die Grundlage ist für jegliche Tätigkeit vor Ort. Und ob Survey oder wie jetzt Ausgrabungen, die Arbeiten werden immer begleitet von einem türkischen Kommissar, sagen wir dazu.
Was heißt in dem Zusammenhang begleitet? Ist er dann auch schlicht und einfach vor Ort?
Genau, der ist vor Ort, der begleitet uns tatsächlich auf dem Survey. Sind wir sozusagen, haben wir Hotelunterkünfte gehabt in den ersten Jahren. Der war Tag und Nacht bei uns, ist mit uns gefahren.
Der guckt ihn also buchstäblich auf die Finger.
Der guckt uns buchstäblich auf die Finger, und das hat sich bis heute nicht geändert. Also jetzt haben wir eine ganz andere Situation, ein großes Grabungshaus. Der wird auch bei uns im Grabungshaus untergebracht. Er ist Tag und Nacht sozusagen vor Ort mit uns zusammen, arbeitet auch mit uns zusammen, begleitet unsere Arbeiten auch wohlwollend, hilft uns im Umgang mit türkischen Behörden, hat aber auch eben als wesentliche Aufgabe zu schauen, dass wir entsprechend den Regularien der türkischen Regierung uns verhalten und vor allen Dingen auch alle Funde und Befunde, die wir machen, die ja im Land bleiben, ordnungsgemäß am Ende entweder in ein Depot gelangen, was uns gehört, oder eben an die zuständigen
Museen. Das hätte ich jetzt auch vermutet,
werden.
Dass er vor allem darauf achtet, dass sie da nichts mitgehen lassen oder Nein, so
das,
ähnlich.
Das ist
die achten schon auf jede Scherbe, oder?
Ja. Das ist sicherlich ja auch in der Öffentlichkeit bekannt, also die illegale Ausfuhr von Antiken. Und da ist es egal, ob es sich um ein wertvolles Mosaik, eine Statue handelt oder nur in Anführungsstrichen eine kleine Scherbe, ist strengstens verboten. Sie werden ja auch auf jedem Flughafen auf die entsprechenden Paragraphen des dazugehörigen Gesetzes hingewiesen, dass das verboten ist und auch aufs Härteste bestraft ist. Und wir würden natürlich auch unsere Lizenzen verlieren. Und eine meiner ersten Aufgaben immer vor Ort ist es auch dann, vielleicht jungen Studierenden, die das erste Mal dabei sind, darauf hinzuweisen, dass das auch wirklich strengstens beachtet werden muss.
Wenn Sie zu so einer solchen Expedition, nenne ich es jetzt mal, zu so einer solchen Grabung aufbrechen, Wie lange sind Sie vor Ort und mit wie vielen Personen etwa sind Sie dann vor Ort tatsächlich tätig?
Inwieweit sich innerhalb dieser 25 Jahre von 1997 bis heute, gerade unter dem Blickwinkel der Frage, die Sie gerade gestellt haben, die Situation geändert hat, mache ich vielleicht ganz kurz folgende Zahlen nur andeuten. 1997 bin ich mit einer Kollegin, also zu zweit, für circa 3 Wochen auf diesem eben erwähnten Survey dann durch die Landschaft gereist. Heute sind wir 9 bis 10 Wochen vor Ort, in der Spitze mit bis zu 70, 80 Personen dort tätig, also ganz andere Situation.
Woran liegt das? Gibt es so viel zu tun, etwas salopp formuliert, oder hat sich die Arbeit verändert? Haben Sie auch andere Spezialisten jetzt mit? Sie sprachen gerade von interdisziplinär. Wodurch ergibt sich diese doch deutliche Steigerung auch an Mitarbeiterzahlen?
Ja, das hat sich im Laufe der Jahre, hat sich das Grabungsprojekt immer mehr ausgeweitet. Das hat auch etwas mit den veränderten Inhalten zu tun, die unsere Grabung bestimmt. Wir waren am Anfang haben wir uns darauf konzentriert, diese Mitränen, die ich gerade erwähnt habe, die wir 97 entdeckt waren, mit einem kleinen Team zu erforschen. Das war auch noch keine Grabung im engeren Sinne. Dann haben wir ein sehr bekanntes, außerhalb der Stadt Dolice gelegenes, nahegelegenes Heiligtum erforscht, was sich nicht absehbar zum Zeitpunkt, als wir begonnen haben, 2001, als ein eminent wichtiger Kultplatz herausgestellt hat, der eine Kultgeschichte von fast 2000 Jahren aufweist. Da ist die Grabung dann immer mehr gewachsen, weil wir auch gesehen haben, es ist nicht nur die klassisch griechisch-römische Epoche, die uns ursprünglich mal interessiert ist, hat, sondern es sind frühere Epochen gewesen. Es ist die christlich-islamische Zeit gewesen, die in den Blickpunkt gerückt wird. Also insoweit ist das Team schon gewachsen, weil auch andere Expertisen notwendig waren. Und jetzt seit 2015 haben wir dann glücklicherweise, weil die Perspektiven auch aufgrund der ersten Jahre so groß sind, ein Stadtgrabungsprojekt angefangen. Das erfordert noch mehr Unterstützung, auch seitens der Naturwissenschaften. Die geophysikalischen Prospektionen sind wichtig. Es sind aber auch Expertisen wichtig, was die naturwissenschaftlichen Untersuchungen von Flora, Fauna beispielsweise angeht. Also viele Personen jenseits eben des Bereichs der klassischen Archäologie. Und es ist Jahr für Jahr, je mehr wir uns auch ausweiten konnten, dann ist auch die Zahl der Personen gewachsen.
Die nächste Frage haben Sie dann praktisch schon beantwortet, interdisziplinär. Das heißt, es sind auch viele Menschen dabei, die jenseits der Archäologie-Expertise einbringen. Sie haben ein paar Beispiele genannt, Geophysik oder Flora- und Fauna-Experten, so würde ich es jetzt mal sagen. Diese 70 Personen, die es in der Spitze sind, manchmal sind es dann ja offensichtlich auch ein paar weniger, kommen die eigentlich alle aus Münster? Nein, kommen die auch aus der Türkei? Arbeiten Sie mit Ortskräften zusammen oder auch an anderen Universitäten? Wie setzt sich das Team zusammen?
Genau, das ist ein sehr internationales Projekt. Natürlich haben wir eine Kerngruppe, die zum Teil aus Münster, zum Teil von anderen deutschen Universitäten kommt, die über viele Jahre schon das Kernteam ausmacht. Das ist auch ein großer Vorteil, weil wir uns sehr, sehr gut kennen, weil die lokalen Kontexte für dieses Kernteam bekannt sind. Das hilft vor Ort, aber auch in der Aufarbeitung eben unserer Befunde und Funde. Dann gibt es aber auch durchaus aus dem internationalen Bereich viele Experten, die aufgrund besonderer Qualifikationen für einzelne Fundgattungen zuständig sind. Um ein Beispiel zu nennen, eine Kollegin aus Pisa ist Spezialistin für Inschriften und Münzen in dieser Region. Sie arbeitet auch schon seit vielen Jahren mit. Und so haben wir auch für andere Fundgattungen entsprechende Personen, die unsere Gruppe bilden. Wir arbeiten aber auch sehr viel mit türkischen Kolleginnen und Kollegen zusammen. Es gibt auch seit ein paar Jahren für ausländische Grabungsprojekte die Vorschrift, dass 51% der gesamten Gruppe türkischer Nationalität sein müssen. Also auch da versuchen wir natürlich vor dem Hintergrund dieser Regel, die es erst seit ein paar Jahren gibt, bei der Zusammensetzung der Gruppe drauf zu achten. Auch was die Studierenden angeht, wir wollen ja auch ausbilden, und junge interessierte Studierende in diese Bereiche mit hineinnehmen. Auch da versuchen wir, dass wir sowohl von der deutschen als auch der türkischen Seite
dann und dann ist es ein Team, was sich dann fürs nächste Jahr verabredet. Man legt fest, wie viele Wochen man da ist. Man legt das Team dann auch fest, welche Personen beteiligt sind. Und wie muss man sich dann so einen typischen Arbeitstag vorstellen? Also Sie werden dann morgens wach, Sie frühstücken und dann geht's ran an die Schippe oder wie sieht das üblicherweise aus?
Vielleicht nochmal, um den ersten Teil Ihrer Frage aufzugreifen. Also wir sind jetzt gerade in diesen Tagen in der Endphase, die Vorbereitung für das nächste Jahr wieder zu treffen. Es gibt im Fußball den schönen Spruch, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Das ist bei den Ausgrabungen genauso. Wenn wir im Oktober wiederkommen, haben wir aufgrund der Regularien in der Türkei die Vorgabe, bis Ende Dezember den Antrag für das nächste Jahr einzureichen. Und dann muss auch das gesamte Team
Das heißt, stehen. Für Sie gilt dann auch der Spruch, same procedure as every year. Sie stellen dann wieder das Team zusammen, Sie stellen wieder die Anträge, Sie legen wieder den Zeitpunkt fest. Und genau, das seit 25 Jahren.
Seit 25 Jahren the same procedure as every year. Also in der Tat. Ne? Und gut, es kommt natürlich auch dann, was die personelle Seite angeht, immer mal wieder zu Veränderungen. Wir sprechen neue Leute an, versuchen Interesse zu erwecken und sie dann mit auf die Liste zu integrieren.
Ja.
Was jetzt in Ihre Frage nach dem Alltag vor Ort angeht, ja, also ich kann das kurz mal schildern, wie das in der Grabung selbst aussieht. Also Wecken ist kurz vor sechs. Kurz nach sechs wird gefrühstückt. Und ab halb sieben, 20 vor sieben, ist Aufbruch in die verschiedenen Arbeitsareale. Das heißt, ein Großteil des Teams fährt mit Autos zum Grabungsareal. Inzwischen ist das glücklicherweise, weil wir ein Grabungshaus haben, was nahegelegen ist zum Grabungsareal, sind das nur 2-3 Minuten. Aber es gibt andere Teams, die in anderen Aufgabenbereichen da sind, die vorwiegend im Grabungshaus bleiben. Das ist die Fundbearbeitung, das sind die Restaurierungen, das ist die Fotowerkstatt mit den Leuten, die für die Fotodokumentation zuständig sind, die im Depot arbeiten. Es gibt also sehr unterschiedliche Bereiche, in denen dann gearbeitet wird. Es gibt dann über den Tag verteilt kleinere Pausen, auch eine größere Mittagspause. Auch da kommt man nicht zusammen, sondern das wäre zu aufwendig. Gegessen wird beispielsweise für die Leute, die in der Grabung selbst tätig sind, dann im Grabungsareal, während die anderen Gruppen im Haus essen. Arbeitsschluss ist zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr. Heißt aber nicht, dass dann Feierabend ist, sondern genau das Gegenteil ist der Fall.
Analysiert man die Funde, oder?
Ja, zumindest muss man dafür Sorge tragen, dass die Dokumentation der Funde, also beispielsweise die Fotodokumentation, die Beschriftung der Fotos, das muss alles geprüft werden, ob das in Ordnung ist. Jeder einzelne Fund muss in die Datenbank mit kurzen Informationen. Also der Abend kann manchmal lang werden, weil das, was man am Tag sozusagen geschafft hat und an Funden erzielt hat, idealerweise auch so dokumentiert sein muss, dass man weiß, aha, an dem Tag haben wir das und das ausgegraben, aber es ist auch sozusagen in der Erstdokumentation so erfasst, dass man dann sich den nächsten Tag zuwenden kann. Das kann schon mal gut bis in den, man wird irgendwo eine Pause machen, aber zwischendurch, und man muss auch duschen und Abendessen, aber das kann gut auch bis in die späten Abendstunden gehen. Hintergrund ist, dass wir keinen einzelnen Fund mitnehmen dürfen. Die eigentliche Arbeit an dem Material, die fängt ja erst zu Hause hier in Münster an. Wenn die verschiedenen Personen oder in Deutschland oder an welchen Universitäten auch dann Personen damit beschäftigt sind. Aber wir müssen die Grundlagen vor Ort schaffen, was die Dokumentation angeht, die Aufnahme, die Zeichnungen, die fotografischen Dokumentationen, dass wir in der Lage sind, die wissenschaftliche Bearbeitung zu Hause so durchführen zu können, dass wir möglichst keine Defizite haben.
Wie groß ist dieses Grabungsareal? Vielleicht können Sie den Hörern da mal eine Idee von geben. Sind das ein paar hundert Meter rechts und links oder
Nein, groß? Dieses ganze Stadtareal, es ist eine typische Kleinstadt gewesen, ist schon mehrere Quadratkilometer groß. Das Besondere an dieser Stadt, warum wir uns auch darum bemüht haben, nach dem Ende unserer Arbeiten in dem eben erwähnten außerhalb der Stadt gelegenen Heiligtums die Lizenz für diese Stadtgrabung zu bekommen, ist der Hintergrund, dass wir es hier mit einem Stadthügel zu tun haben, der im 12. Jahrhundert verlassen worden ist und seitdem nie wieder modern überbaut worden ist. Also quasi ein Glücksfall für die archäologische Forschung. Eher selten, wir kennen das vielleicht hier aus unseren Innenstädten, unter welchem Druck manchmal bei Bauvorhaben Archäologen tätig werden müssen. Also dies ist wirklich sozusagen eine einmalige Chance, diese Stadt von Grund auf neu zu erforschen, die in der Antike kulturell Teil der Provinz Syrien gewesen ist, also zum antiken Syrien gehörte. Und die meisten Städte, die möglicherweise in Frage kommen könnten, um ähnliche Ziele zu verfolgen wie wir, sind entweder modern überbaut oder leider eben als Folge des syrischen Bürgerkrieges auf Dauer zerstört. Wir haben also hier eine einzigartige Chance, ein verlassenes Stadtgebiet, nicht modern überbaut, für die archäologische Forschung zugänglich und auf türkischem Staatsgebiet liegend und somit nicht von den schrecklichen Auswirkungen des Bürgerkrieges betroffen. Und wir müssen letztendlich nicht, das könnten mehrere Generationen nicht schaffen, vollständig den gesamten Stadthügel durch Ausgrabungen freilegen, sondern wir werden aufgrund dieses Surveys, aufgrund von geophysikalischen Prospektionen gezielt Areale freilegen, um eine Vorstellung von der Struktur der Stadt, von dem Funktionieren der Stadt dann zu bekommen. Das werden nicht mehr als 15-20% maximal sein von dem gesamten Stadtgebiet. Und da wird man noch über Generationen arbeiten können.
Also das heißt, das wissen Sie schon, dass Sie ungefähr bei 15-20% aufhören werden, in Anführungsstrichen. Das wäre nämlich sonst auch etwas, was ich Sie jetzt fragen wollte. Wann hört man denn mit sowas auf? Dass man sagt, so jetzt können wir zwar noch tiefer graben, aber das lassen wir jetzt einfach mal, denn mehrere Quadratkilometer ist jetzt ja auch nicht banal. Und ich weiß ja auch nicht, wie intensiv das dann in die Tiefe geht, bis Sie dann sagen oder wer auch immer sagt, so jetzt ist Schluss, wir schließen das hier praktisch.
Es geht nicht um die Tiefe, sondern eher um die Fläche und um die Breite der Areale, die wir anlegen. Aber wann geschlossen wird und wann man mit einem solchen Stadtgrabungsprojekt einmal zum Ende kommt, das lässt sich nicht vorhersagen. Es gibt große, berühmte Stadtgrabungen in der Türkei, große, bekannte Städte wie Pergamon, wie Ephesos, wo die österreichischen Kolleginnen und Kollegen oder die deutschen Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Archäologischen Instituts schon seit über einem Jahrhundert graben und es auch wahrscheinlich nicht in den nächsten Jahrzehnten zum Abschluss kommen wird. Also da sind unbegrenzte Möglichkeiten. Das ist bei einer solchen Kleinstadt, in der wir uns bewegen, wahrscheinlich nicht der Fall. Aber dieses Stadtgrabungsprojekt aktuell läuft jetzt seit 2015. Das heißt, die Ergebnisse der ersten 6 Jahre waren so vielversprechend, dass ich im Moment nicht sagen möchte, wann mit einem Ende dieses Projektes zu rechnen ist. Es hängt natürlich von vielen verschiedenen Parametern ab, die Finanzierung, die Situation vor Ort, die Situation auch der Gruppe, des Teams. Aber perspektivisch gesehen würde ich noch für eine nächste Generation, und auch meine Zeit ist ja begrenzt, sicherlich noch gute Chancen sehen.
Ist ein solches Grabungsareal eigentlich abgesperrt? Ist da ein Zaun drumherum? Wird der bewacht irgendwie? Oder wie darf man sich das vorstellen? Denn das muss ja irgendwie auch gesichert werden.
Ja, das sind ganz wichtige Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Das ist durchaus ein, würde ich sagen, brisanter Bereich, aber ein eminent bedeutsamer Bereich, nämlich der Schutz der Grabungsareale. Je mehr sie graben und je erfolgreicher offensichtlich man aufgrund der Befunde Dinge präsentieren kann, desto mehr Interesse erweckt man natürlich auch in der lokalen Bevölkerung vor Ort. Und insoweit muss man auch versuchen, soweit das geht, Dinge zu schützen. Das gesamte Stadtgebiet ist eine Schutzzone archäologischen Ranges, und zwar ersten Ranges. Also es gibt verschiedene, gibt bestimmte Systeme in der Türkei, wie solche Schutzzonen definiert werden. Das übernimmt der türkische Staat. Also unser Grabungsareal ist Schutzzone ersten Ranges. Da darf also nicht bebaut werden, dürfte zum Beispiel nichts bebaut werden. Was wir machen, ist, die Areale selbst einzuzäunen. Also die Flächen, die freigelegt sind und die wir auch vor Ort käuflich erwerben mussten, weil es ja ein Hügel ist, der parzelliert ist und im privaten Besitz ist, der landwirtschaftlich genutzt wird. Wir müssen also sukzessive die Flächen, die wir für archäologische Zwecke benutzen wollen, erwerben, und die zäunen wir ein. Zusätzlich, auch das ist eine Vorschrift der türkischen Regierung, haben wir ganzjährig einen Wärter angestellt, der für die Sicherheit des Grabungsareals zuständig ist und täglich eben auch vor Ort ist und kontrolliert. Der wohnt bei uns im Grabungshaus, das ist eine kleine Einliegerwohnung drin, weil dort auch die Depots sind, sodass sichergestellt ist, dass über das ganze Jahr, auch wenn wir nicht da sind, eine Person vor Ort ist, die sich um den Schutz und die Sicherheit des Grabungsareals kümmert.
Eine Nachfrage zu dem Erwerb. Das wundert mich insofern, weil ich mir das jetzt so vorstelle. Gut, dieses Gebiet gehört einem Menschen, der da möglicherweise Landwirtschaft betreibt. Aber letztlich ist es ja türkisches Staatsgebiet. Wieso müssen Sie dieses Areal erwerben, während doch im Endeffekt alles, was Sie dort finden, wiederum dem türkischen Staat gehört?
Ja, also der Stadthügel selbst ist parzelliert in kleinere und größere Flächen. Es sind mehrere hundert, die sich im privaten Besitz befinden. Nicht in einer Hand, sondern in den Händen vieler, vieler Bauern, die diese Parzellen für landwirtschaftliche Zwecke nutzen. Da der Hügel aber von Seiten des türkischen Staates zu einer archäologischen Schutzzone ernannt worden ist, müssen die Besitzer, wenn ein entsprechendes Verfahren, Enteignungsverfahren eingeleitet wird, dieses Land verkaufen. Wie immer wird über das Geld dann ein bisschen gestritten, um die Höhe des Verkaufspreises. Aber auch da gibt es dann gesetzliche Regelungen, wie solche Diskussionen abgeschlossen werden können. Für ausländische Grabungen ist es aber so in der Tat, dass die Vorschrift besagt, dass die ausländische Grabung selbst dafür verantwortlich ist, die Finanzierung der Enteignungsverfahren sicherzustellen.
Das heißt, da zieht sich der türkische Staat zurück und sagt so, ihr Europäer, ihr wollt da graben, dann macht das, ihr müsst aber auch dafür bezahlen. Aber das, was ihr findet, gehört schon uns.
Ja, man müsste es vielleicht noch etwas differenzierter sehen. Also das Verfahren sagt, wir kaufen die Areale. In dem Moment, wo wir dann der Erwerb abgeschlossen ist, geht automatisch der Besitz in den Eigentum des türkischen Staates über, der uns wiederum gleichzeitig im Gegenzug das Recht gibt, dort wissenschaftlich zu arbeiten und auszugraben. Das ist sozusagen ein Geben und Nehmen. Die Funde selbst bleiben, ich würde auch sagen, gerechtfertigterweise, denn da sind in den früheren Jahrhunderten auch viele, viele Missstände aufgetan worden, der Raub von Antiken oder das Überführen von Antiken außerhalb der Länder, das führt ja heute noch immer zu vielen Diskussionen, was Rückgabeanforderungen angeht. Also, aber wir behalten natürlich das Recht, die Funde und Befunde, die wir freigelegt haben, die wir dann auch in der Türkei lassen und ordnungsgemäß übergeben, aber wissenschaftlich bearbeiten und sie für unser Interesse kontextualisieren zu können. Und das ist ja auch unser, als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, unser eigentliches Hauptziel, für die Fragen, die uns interessieren, das, was wir ergraben, dann auch letztendlich auswertbar.
Findet man eigentlich jeden Tag dort dann irgendetwas Neues, oder gehen auch manchmal Tage ins Land, wo so gar nichts passiert oder man gar nichts findet vor allem?
Es gibt schon sehr entbehrungsvolle Tage, auch während der Ausgrabung selber. Sie müssen sich das im August, und das ist ja einer unserer Kernmonate, vorstellen. Das ist eine der heißesten Regionen im Vorderen Orient, so bei 40 Grad körperliche Tätigkeit vorstellen. Da ist jeder Schatten, der gespendet wird, dann schon etwas, was wir auch dann genießen. Und es gibt Tage, da, die sind entbehrungsvoll. Nicht jeder Tag ist natürlich, ist man gleich erfolgreich. Und aber umgekehrt gibt es dann auch immer wieder Situationen, und wir können glücklicherweise auf viele solche Situationen zurückblicken, sonst hätten wir uns auch nicht so lange an diesem einen Ort halten, können an dem immer wieder sehr exzeptionelle Funde ans Tageslicht kommen, die dann im Höchstmaß dann auch motivieren. Ich kann mich an eine Situation erinnern aus der Zeit der Heiligtumsgrabung. Da hatten wir offensichtlich eine bildliche Darstellung des, und das wäre die erste, oder ist dann auch, wie Sie später herausgestellt haben, die erste gewesen, dieses Gottes von Dolice, der an sich in weiten Teilen des Römischen Reiches bekannt gewesen ist, aber man hatte keine bildliche Darstellung des Gottes aus seiner Heimat selbst. Und wir hatten offensichtlich eine Stele gefunden, wo klar war, dass das dann nach kurzer Zeit, dass es sich um eine bedeutsame Stele handeln musste, vielleicht eben mit einer bildlichen Darstellung. Sie lag auf dem Kopf und sie war in einen spätantiken Mauerverband als Spolie indirekt verbaut und wiederverwendet worden. Und wir mussten, ja, wenn ich mich richtig erinnere, bis zu 3 Tage warten, bis wir das alles so dokumentiert hatten, dass wir dann auch in der Lage waren, also die Situation, in der sich diese Stele befand, so dokumentiert hatten, bis wir in der Lage waren, sie dann auch umzudrehen. Und also die Neugier wuchs an sich dann von Stunde zu Stunde zu dem Punkt zu kommen, dann auch die Stele umzudrehen, die sich dann als in der Tat höchst bedeutsam herausgestellt
hat. War das auch Ihr persönlich bisher bedeutendster Fund, oder haben Sie andere Dinge in Erinnerung, wo Sie sagen, da bin ich abends vor Aufregung kaum in den Schlaf gekommen, weil das so spektakulär war?
Also das ist sicherlich eine der aufregendsten Situationen gewesen. Es hat viele im Laufe der Jahre gewesen. Wir haben auch bedeutsame Hortfunde von kleineren Funden gehabt, Siegeln beispielsweise, das auch sehr, die sich als sehr bedeutsame Fundgattung rausgestellt haben. Aber wenn ich sozusagen tatsächlich Ihnen jetzt das Highlight sagen sollte, dann bin ich im Jahr 1997. Der Moment, als wir nach einem langen Tag in diese unterirdische Höhle gekommen sind, wo wir auch quasi auf dem Bauch reinkriechen mussten, weil der Zugang verschüttet war und sich dann diese große Felshöhle öffnete und wir mit einer Taschenlampe, mehr war es nicht, dann am Ende dieses Höhle an der Stirnwand dieses Felsrelief sahen, das diese bekannte Szene, die jeder Altertumswissenschaftler kennt, den Gott Mithras stehend auf dem Stier, wie er den Stier tötet, zeigt und wie wir innerhalb von Sekunden als unsere
das war Licht Ihnen das in dem Moment sofort klar, was Sie da gefunden haben?
Also in dem Moment, nach ein paar Sekunden war das klar. Und das war
und was Moment, macht man denn also, in so einem Moment?
Also wir sind, glaube ich, aus der Höhle wieder raus und mussten uns erstmal hinsetzen und das ein bisschen
sacken durchdenken lassen
und verarbeiten. Und ich kann mich da auch erinnern, das war wirklich religionshistorisch doch schon eine kleine Sensation, dieser Fund. Und ich habe den damaligen Leiter der Forschungsstelle Asia Minor, der auch gut bekannt ist hier in Münster, Elmar Schwertheim, zu Hause angerufen. Und der sagt, das glaube ich euch nicht. Und dann haben wir ein Bild geschickt. Da sagte, ich bin morgen bei euch. Und dann ist er in der Tat, einen Tag später oder 2 Tage später, hat er sich ins Flugzeug gesetzt und ist dann auch uns besuchen gekommen. Und wir haben uns das zusammen angeschaut. Ich war damals noch, ein Jahr nach der Habilitation. Also das war sozusagen, also auch diese Art und Weise, wie das in Münster wahrgenommen worden ist und mitbegleitet worden ist. Das war für mich schon
herausragend.
In der Rückschau das Highlight.
Das klingt ja so ein bisschen wie Indiana Jones, wenn Sie so erzählen, dass Sie auf dem Bauch da rumkrabbeln und eine Taschenlampe haben und dann in irgendwelchen Höhlen vorangehen. Sowas kennt man aus diesem berühmten Indiana Jones Film.
Also das ist eben dann auch die Erinnerung, die man an diese Situation und an diesen Moment hat. Ich will nicht sagen, dass sich diese Situation jetzt in der Rückschau nach 25 Jahren so ein bisschen verklärt, aber es ist ein Wendepunkt in meinem persönlichen Leben gewesen, weil zu dem Zeitpunkt 97 hätte ich nie gedacht, dass ich 25 Jahre an diesem Ort mit einer immer größer werdenden Aufgabe arbeiten würde, sondern das, aber es ist der Startpunkt gewesen und das ist immer noch so ein Eindruck, wenn ich daran zurückdenke, der mich dann so ein bisschen berührt.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe schon verstanden, Herr Winter, Sie wissen gar nicht, Sie können es auch gar nicht wissen, wie lange Sie noch in Duliche forschen werden. Das wird wahrscheinlich noch einige Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte dauern. Ich würde Sie jetzt mal von Ihnen gerne erfahren, wie so die Technik sich auch für Archäologen in diesen 25 Jahren verändert hat. Also ab und zu haben Sie dann wahrscheinlich schon so ein kleines Schöppchen in der Hand, so stelle ich es mir zumindest vor. Aber hat sich auch die Technik für die Ausgrabungen weiterentwickelt und wenn ja, in welche Richtung?
Die Technik hat sich in der Tat erheblich verändert. Noch nicht einmal die Technik des Ausgrabens selber, die ja, wie ich das eingangs schon sagte, nach wie vor per Hand gemacht wird, weil man ja auch sehr sensibel mit den Schichten umgehen muss, in die man vorstoßen möchte, weil wir wollen ja keine Funde zerstören, keine B-Funde, keine Schichten zerstören. Also insoweit ist das nach wie vor ein Bereich, wo wir sehr vorsichtig, händisch nach wie vor vorgehen. Was sich aber in der Tat enorm verändert hat, sind die Möglichkeiten der Visualisierung, der Dokumentation auch vor Ort. Wenn ich ein Beispiel nennen darf, um das deutlich zu machen, der Einsatz von Drohnen für die Luftbildfotografie ist vor 20 Jahren undenkbar gewesen, ist aber heute Standard, wenn man versucht, Schnittareale mit Hilfe solcher Drohnen aus der Luft zu dokumentieren. Insgesamt sind die Methoden der 3D-Erfassung von Befunden und Funden so weit fortgeschritten, dass wir durch die dreidimensionale Visualisierung unserer Befunde und Funde ganz andere Möglichkeiten haben, schon vor Ort die Dinge besser und vor allen Dingen auch zügiger, schneller zu erfassen.
Das heißt,
und das ist eine Entwicklung, die noch nicht abgeschlossen wurde.
Das heißt, auch die Digitalisierung spielt in da gewisser Weise in die Karten, die Dokumentation, die dadurch wahrscheinlich zügiger und zuverlässiger verläuft, oder?
Mit Sicherheit. Und das ist ja auch ein großes Thema insgesamt in der Archäologie, aber auch jetzt hier gerade in Münster. Es gibt in Münster seit gut 10 Jahren dieses Netzwerk Archäologie Diagonal, wo sich die archäologisch arbeitenden Fächer zusammengetan haben und wo gerade das Bemühen um eine Weiterentwicklung auch dieser technischen Innovationen im Bereich der 3D-Visualisierung eine ganz wichtige Rolle im Moment spielt. Wir uns auch austauschen mit den verschiedenen Disziplinen, auch beispielsweise der Geoinformatik hier in Münster, mit der wir eng kooperieren, aber auch den informatischen Wissenschaften, um sozusagen immer weiter Schritte zu entwickeln, die vor Ort helfen, schneller und zügiger zu werden, weil die Zeit ja eben auch begrenzt ist, immer vor Ort, um dann Resultate zu haben, die zu Hause auch helfen, die Dinge dann schneller und angemessener zu bearbeiten. Aber auch das Thema beispielsweise Public Outreach, Museen, museale Umsetzung dessen, was wir gefunden haben, ist ja auch ein sehr wichtiges geworden. Und auch da helfen diese 3D-Erfassungen der Objekte, Befunde sicherlich stark auch gegenüber einer breiteren Öffentlichkeit unsere Arbeiten und ihre Resultate dann angemessen zu visualisieren.
Jetzt haben wir heute bisher zumindest vorrangig über die Projekte in der Türkei beispielsweise gesprochen, Duliche, Asia Minor im Vorderasien und so weiter. Gibt es eigentlich solche ähnlich großen Projekte, habe ich mich gefragt, auch in Europa? Gibt es noch solche Art von Ausgrabung in EU- oder europäischen Ländern? Haben Sie da vielleicht ein Beispiel für, wo auch archäologische Großarbeiten gewissermaßen derzeit vonstatten gehen?
Ja, zum einen würde ich jetzt erst nochmal in Münster bleiben wollen. Münster, ich hatte das Netzwerk Archäologie Diagonal gerade genannt. Münster hat ja eine Vielzahl von großen Ausgrabungs Projekten, sei es in Ägypten, sei es in Armenien, sei es in Jordanien, sei es in Bulgarien, sei es im Irak, also die Kolleginnen und Kollegen aus der klassischen Archäologie, der Ägyptologie, der vorderasiatischen Archäologie, der Unfrühgeschichte sind mit entsprechenden auch großen, bedeutsamen Grabungsprojekten in den verschiedenen Ländern, jetzt vorwiegend auch des Osteuropas und des Nahen Ostens unterwegs, aber selbstverständlich gibt es überall in Europa auch sicherlich allen Interessierten geläufige Grabungsprojekte, die häufig ja auch von den deutschen archäologischen Instituten und ihren Grabungen und ihren Instituten in den jeweiligen Ländern getragen werden. Denken Sie nur an Rom, an Pompeji, um mal zwei Klassiker in Italien zu nennen, aber wir könnten auch in andere Länder der Mittelmeerwelt reingehen, nach Spanien.
Griechenland vermute ich auch.
Griechenland sowieso durch das Deutsche Archäologische Institut, die Abteilung Athen, wo überall ja Grabungsprojekte initiiert werden. Mhm. Auch Nordafrika wäre sicherlich ein Raum, der hier in besonderer Weise eine Rolle spielt.
Wir kommen in diesen Tagen, in diesen Wochen und Monaten, Jahren, muss man ja leider schon fast sagen, nicht dran vorbei, auch dieses Thema mal auf das weitere Thema Corona abzuklopfen. Inwieweit hat diese Pandemie auch Ihre Arbeit ganz persönlich oder auch dieses Projektes beeinflusst? Positiv wie negativ, vielleicht auch gar nicht. Leiden Sie auch beruflich gewissermaßen unter Corona?
Also ich würde nicht so weit gehen, dass wir unter Corona gelitten haben, was unsere Tätigkeit als Archäologen angeht. Das kann ich für meinen Bereich nicht sagen. Wir haben aber im vergangenen Jahr 2020 schon sehr eingeschränkt nur vor Ort arbeiten dürfen. Ich bin sehr glücklich und dankbar gewesen, dass es, so schien es in den Monaten Mai, Juni, Juli, August noch nicht so, dass es überhaupt möglich geworden ist, in der Türkei arbeiten zu können, allerdings unter ganz anderen Bedingungen, wie wir das in den Jahren vorher tun konnten. Zu dem Zeitpunkt ist ja noch die Impfung nicht da gewesen und wir sind mit einer sehr kleinen Gruppe unterwegs gewesen. Auch die türkische Seite hat was sehr strenge Corona-Schutzregeln zu Recht aufgestellt. Also wir sind sonst im Grabungshaus mit 4 bis 5 Personen häufig auf einem Zimmer. Es durfte maximal eine Person pro Zimmer sein. Wir haben mit auch außerhalb des Hauses uns nur mit Masken bewegt und es ist eine schwierige Situation gewesen, weil man ja auch ein gewisses ungutes Gefühl hatte, wenn das vielleicht was passieren könnte. Aber Gott sei Dank haben wir dann doch spät im Jahr, das Semester fing ja in Münster auch später an als ursprünglich, sondern erst Anfang November. Also wir haben dann noch eine gewisse Zeit arbeiten können auch mit ganz guten Ergebnissen, was für den Erfolg des Projektes und auch für den, weil wir sozusagen auch als DFG-Projekt immer bestimmte Förderphasen haben. Und insoweit war es gut, auch letztes Jahr unter diesen schwierigen Bedingungen arbeiten zu können. In diesem Jahr ist vieles leichter gewesen. Also dadurch, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer oder fast ausschließlich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer doppelt geimpft gewesen ist, ist es eine andere Situation gewesen. Und wir haben natürlich weiterhin versucht, die AHA-Regeln einzuhalten und uns auch angemessen zu verhalten. Aber wir haben uns nicht mehr so eingeschränkt gefühlt, wie das im vergangenen Jahr gewesen ist. Mhm.
Ich stelle mir das so vor, Herr Winter, wenn Sie ausgraben und damit gedanklich und tatsächlich auch in weit entlegene Kulturen eintauchen, wie Sie sagen, und Funde haben, dann überlegt man sich vielleicht manchmal schon, mein Gott, wie haben die Menschen damals gelebt? Wie ging es wohl vonstatten damals? Wie sah so ein Tagesablauf in dieser Stadt X oder Y aus? Was glauben Sie, was die Menschen, die möglicherweise unsere Sachen mal in 1000 Jahren finden werden, über uns mal dann vielleicht denken würden? Was findet man dann möglicherweise und wie wird man unser Leben in 1000 Jahren möglicherweise beurteilen? Geht Ihnen diese Frage auch manchmal durch den Kopf?
Doch, das geht mir vor allen Dingen dann durch den Kopf, wenn man manchmal unbedacht irgendwelche Dinge wegschmeißt, ne? Wenn man auch vielleicht unbeabsichtigt einfach, wenn man so schaut, was wie viel Müll auch überall unbedacht leider eben auch liegen bleibt, wo man dann so denkt, wie versuchen spätere Generationen damit damit umzugehen, wenn so etwas mal gefunden ist? Wie versuchen Sie das zu bewerten? Denn wir versuchen ja auch bei jedem einzelnen kleinen Fund sozusagen dieses Artefakt irgendwo zu verstehen und zu kontextualisieren und in das Alltagsleben, in die Umwelt des antiken Menschen einzubetten. Und genauso würde man ja auch versuchen, sich zu überlegen, dass in vielen, vielen Jahren die Erforschung unserer Welten genauso aussehen könnte mit den gleichen Fragestellungen und das, was so häufig unbedacht geschieht und weggeschmissen wird oder was auf dem Müll landet, kommt bei mir so manchmal die Vorstellung, dass man viel bedachter damit umgehen soll. Denn wer weiß, wie spätere Generationen damit umgehen.
Nicht, dass die dann einfach mal denken, das war die Müllgeneration damals. Oder das war eine Epoche, in der extrem viel Müll eingefallen ist. Wenn das der bleibende Eindruck wäre, das wäre natürlich nicht ganz so schön unbedingt. Ich habe eine letzte Frage, Herr Winter. Für Laien ist es ja manchmal schwer vorstellbar, was Archäologiestudenten nach dem Studium beruflich machen, wenn sie sich beispielsweise gegen eine Karriere in der Wissenschaft entscheiden. Können Sie mal berichten, in was für Bereichen so Ihre Absolventen sonst noch tätig sind, wenn sie halt nicht in der Wissenschaft wie Sie beispielsweise hängen bleiben? Was hat man da noch für Optionen? Was für Berufsperspektiven?
Gut, ein großer Bereich ist selbstverständlich der museale Bereich, wo ja auch entsprechende Expertisen und Ausbildungen gefragt sind. Und insgesamt ist der Museumsbereich ja, glaube ich, auch ein wachsender Bereich, und wo entsprechend gut ausgebildete Archäologinnen und Archäologen gesucht werden. Das ist sicherlich für jetzt angehende Archäologinnen und Archäologen oder Studierende, die sich für ein Archäologiestudium entscheiden, ein Bereich, der für sie von Interesse sein könnte. Ein anderer Bereich, wenn Sie auch mehr in diesem Grabungsbereich bleiben wollen. Es gibt landesweit in jedem Bundesland natürlich Landesämter für die Denkmalpflege, die auch im Bereich der Stadtarchäologien tätig sind. Ich kenne auch persönlich sehr viele Bekannte, die in diesem Bereich Fuß gefasst haben. Es gibt auch professionelle Grabungsfirmen, die dann wiederum beauftragt werden, entsprechend in einem urbanen Umfeld, wie Münster ja auch, aber auch in vielen anderen Städten Deutschlands, dann tätig werden, wenn durch Bauvorhaben hier vorher gesetzlich geregelt entsprechende archäologische Untersuchungen stattfinden müssen. Auch das wäre ein großer Bereich, wo sicherlich Betätigungsfelder sind. Aber man kann natürlich auch weiter denken, wenn wir nochmal darüber nachdenken, dass wir gerade gesagt haben, dass die Archäologien durch ihre Vernetzung mit den naturwissenschaftlichen Disziplinen, den informatischen Disziplinen natürlich jetzt auch Perspektiven eröffnen für Fragen im Bereich der Dokumentation, der Visualisierung von Befunden, der ganze Bereich der Computer Sciences auch in unserem engeren Fach eine wichtige Rolle spielt und die Ausbildung sich auch beginnt zu verändern, weil man diese Themen stark mit in den Blick hat, dann eröffnen sich da auch, glaube ich, Betätigungsfelder jenseits des engeren archäologischen Umfeldes.
Mhm. Und vor allem ist es ja toll, dass die Studierenden, die hier in Münster vor Ort sind, von Experten wie Ihnen profitieren. Denn ich meine, Sie können ja wirklich vieles berichten nach 25 Jahren, die Sie vor Ort sind. Manche Studierende, wenn ich es gerade richtig verstanden habe, dürfen auch dort mit hin. Das ist ja auch eine fantastische Möglichkeit, die man nicht überall hat, oder?
Ja, mit Sicherheit. Also da, wo es Ausgrabungen gibt, wo sie an den Universitäten eben auch, wo sie in den universitären Bereich integriert sind, ist es an sich auch für uns oder sehe ich es als Verpflichtung an, eben auch Studierende mit zu integrieren, weil Ausgrabungstätigkeiten im engeren Sinne auch ein Teil der Ausbildung und ein wichtiger Bestandteil eines Archäologiestudiums sein sollten. Und ich denke, ich habe es vorhin schon angedeutet, also wer sich für ein Archäologiestudium in Münster entscheidet oder sagen wir mal für einen altertumswissenschaftlichen Studiengang in Münster entscheidet, der findet hier eben, glaube ich, ein wunderbares Umfeld mit den vielen Grabungen, die in den unterschiedlichen Fächern eben auch angesiedelt sind, um auf diesem Feld sich weiterbilden zu können. Unabhängig davon, dass solche Auslandsgrabungen und ein entsprechendes Mitarbeiten in einem solchen Umfeld ja auch immer eine Persönlichkeitsgewinn darstellt.
Ein wunderbares Umfeld, das ist ein schönes Schlusswort von Ihnen. Herr Winter, das war ein wunderbarer Podcast, fand ich zumindest. Es war wirklich ein spannender Einblick in die Archäologie. Sie tauchen in fremde und uralte Kulturen ein und nehmen da wochen- und monatelang entbehrungsreiche Tage zum Teil auf sich. Das war wirklich super spannend. Sie sind vor allem in Dulichi in der Südtürkei aktiv mit sehr modernen Methoden, mit Drohneneinsatz oder auch mit 3D-Visualisierung. Ein Engagement, so habe ich zumindest verstanden, von dem auch die Studierenden hier in Münster profitieren. Nochmals ganz herzlichen Dank für den Podcast, Professor Dr. Engelbert Winter.
Ich danke auch für die Gelegenheit, unsere Arbeiten und vor allen Dingen auch das Grabungsprojekt in der Türkei auf diese Weise vorstellen zu dürfen.
Gern geschehen.